Gabriele Krone-Schmalz, Russland verstehen, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. Was fällt dir ein, wenn du an Wladimir Putin denkst? Wie er mit nacktem Oberkörper und einem Gewehr in der Hand durch einen Fluss wartet? Wie er vor ein paar Jahren im Winter Europa den Gashahn abgedreht hat? Oder vielleicht, welche Rolle Putin in der Annexion der Halbinsel Krim und dem Konflikt in der Ostukraine einnimmt? Egal, woran du als erstes denkst, es ist vermutlich nichts Gutes. Und das ist kein Zufall. Denn unsere Medien vermitteln uns ein übertrieben negatives Bild vom russischen Staatsoberhaupt. Nur wenig hört man davon, dass Putin kremlkritische Gruppen zu einer großen Konferenz eingeladen hat, dass er in Russland ein effizientes Steuersystem geschaffen hat und dass er mehr Geld für Bildung als für Verteidigung ausgibt. Entsprechend negativ ist auch unsere Vorstellung von Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt. Putin hat die dort lebende russische Minderheit dazu angestachelt, sich abzuspalten. Er unterstützt die Separatisten mit Waffen und schießt auch gerne mal ein ziviles Flugzeug ab, so der Tenor in den deutschen Medien. Dass die Wirklichkeit nicht ganz so einfach ist, erklärt Gabriele Krone-Schmalz in diesem Buch. Sie wirft einen differenzierten Blick auf die Vergangenheit Russlands und der Ukraine und berichtet, wie sich der Konflikt entwickelt hat. So hilft sie uns, das ganze Bild zu sehen. Blink Nummer 1. Die deutschen Medien machen zu Unrecht Stimmung gegen Russland. Wie ist es möglich, dass der Begriff Russlandversteher ein Schimpfwort ist? Was ist falsch daran, ein Land verstehen zu wollen? Wir wissen es nicht, doch die deutschen Medien tun ihr Bestes, damit wir nicht zu Russlandverstehern werden. Sie berichten einseitig und negativ über das Land und seinen Präsidenten Wladimir Putin. Das ist schade, denn nach dem Ende des Kalten Krieges hätten wir in Europa eigentlich die perfekte Gelegenheit gehabt, uns unserem großen östlichen Nachbarn anzunähern. Warum das nicht passiert ist, sehen wir uns später noch an. Fest steht, dass die deutschen Medien nicht gerade zur Völkerverständigung beitragen. Selbst als sie infolge der Ukraine-Krise mit einer Flut von Leserbriefen und Beschwerden überschüttet wurden, die die einseitige Berichterstattung beklagten, hat sich daran nichts geändert. Es gab und gibt zu diesem Thema in Deutschland so gut wie keine abweichenden Meinungen. Alle sind sich einig. Putin ist der Böse. Versuchen wir einmal, Russland, Putin und deren Rolle im Ukraine-Konflikt etwas genauer zu untersuchen, um von diesem ungesunden Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen. Bevor wir uns mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigen, müssen wir eine ganz grundlegende Tatsache über Russland verstehen. Das, was die Bevölkerung dort in den letzten 25 Jahren durchgemacht hat, ist mit dem Leben in Deutschland nicht zu vergleichen. Die Russen haben seit 1991 gleich drei Revolutionen erlebt. Sie wurden von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft befördert, bekamen statt einer Diktatur ein demokratisches System und mussten obendrein erleben, wie sich die Sowjetunion auflöste und durch den Nationalstaat Russland ersetzt wurde. Durch diese drei Revolutionen haben sich nicht nur die Lebensumstände der russischen Bevölkerung komplett verändert. Die Systemumstellung zwang die Menschen auch dazu, die Welt um sie herum aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das erzeugt Unsicherheit und ein gewisses Bedürfnis nach Stabilität. Versuchen wir, dies in den nächsten Blinks im Hinterkopf zu behalten. Blink Nummer 2. Die Ukraine ist ein Land mit einer komplizierten Vorgeschichte. Wie fing das eigentlich noch einmal an mit der Ukraine-Krise? Der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch weigerte sich im November 2013 plötzlich im letzten Augenblick, das geplante EU-Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen und sich damit wirtschaftlich stärker an die EU zu binden. Aber warum? Wenn wir die Hintergründe verstehen wollen, müssen wir zuerst einen Blick auf die Geschichte der Ukraine werfen. Es ist schwer zu sagen, seit wann es die Ukraine eigentlich gibt. Das Gebiet wechselte über Jahrhunderte zwischen den angrenzenden Mächten hin und her. Ungefähr ab dem 16. Jahrhundert begriffen sich die Ukrainer als eine eigene ethnische Gemeinschaft und Nation. Doch auf dem Gebiet der Ukraine lebten immer noch viele andere ethnische und religiöse Gruppen. Russen, Polen, Deutsche, Rumänen, Tschechen, Juden und Muslime. Schon 1922 ging der größte Teil der Ukraine in der Sowjetunion auf. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Bevölkerung dort, egal welcher Ethnie sie angehörte, abwechselnd von Stalin und Hitler terrorisiert. Diese schlimme Zeit hat dazu beigetragen, dass sich die Gräben innerhalb der Ukraine vertieften. Einige Menschen kollaborierten mit Hitler, andere mit Stalin, wieder andere hielten sich bedeckt oder verfolgten ihre politischen Ziele im Untergrund. Das gegenseitige Misstrauen war groß. Nach Kriegsende wurde die Ukraine dann zum festen Teil der Sowjetunion. Als diese sich im Laufe des Jahres 1991 schließlich zusehends auflöste, erklärte die Ukraine, wie viele andere Staaten auch, ihre Unabhängigkeit. Seit diesem Zeitpunkt gibt es das Land, über das wir heute reden. Doch die Unabhängigkeit brachte nicht nur die ersehnte Freiheit, sondern leider auch große wirtschaftliche Probleme mit sich. Diese führten dazu, dass das Land politisch nie zur Ruhe kam. Eine entscheidende Rolle spielten hierbei die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Etwa 22% der Bevölkerung war russisch, die meisten davon lebten im Osten und im Süden des Landes. Auf der Krim betrug ihr Anteil sogar 67%. Dabei ist russisch im Sinne der ethnischen Gruppenzugehörigkeit übrigens nicht gleichbedeutend mit russischsprachig. Auch viele Ukrainer sprechen russisch. Es gibt sogar eine Organisation mit dem Namen Russischsprachige Ukrainische Nationalisten. Blink Nummer 3. Nach der Orangenen Revolution orientierte sich die Ukraine nach Westen. Die ersten beiden Präsidenten der Ukraine, Leonid Kravchuk und Leonid Kutschma, sendeten von Anfang an versöhnliche Signale an die russische Minderheit im eigenen Land. Von 1994 bis 1997 wurden verschiedene Freundschafts- und Handelsabkommen mit dem Westen und mit Russland unterzeichnet. 1995 trat das Land außerdem dem Europarat bei. Die Ukraine versuchte, sich in beide Richtungen zu orientieren und mit westlichen und östlichen Nachbarn enge Partnerschaften einzugehen. 2004 konnte Präsident Kutschma laut Verfassung nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten. Als sein Nachfolger gewählt wurde, kam es zur Orangenen Revolution. Bei dieser Wahl traten 2 Kandidaten gegeneinander an. Viktor Janukowitsch, der Wunschkandidat der meisten russischen Wähler, und Viktor Juschtschenko von der Partei Unsere Ukraine. Während des Wahlkampfes wurde ein Giftanschlag auf Juschtschenko verübt. Bis heute ist ungeklärt, von wem. Aus einer knappen Stichwahl ging schließlich Janukowitsch als Sieger hervor. Doch die Anhänger Juschtschenkos erkannten das Wahlergebnis nicht an. Es sei gefälscht, behauptete eine immer größere Zahl von Demonstranten. Schließlich wurde die Stichwahl auf ihren Druck hin wiederholt. Diesmal siegte Juschtschenko. Was wir bei der Orangenen Revolution immer gerne vergessen, ist, dass auch hier der Westen seine Hände mit im Spiel hatte. Es wurde eine Menge Geld und Beratung bereitgestellt, um die Revolution zu unterstützen. Unter anderem beteiligte sich das amerikanische Außenministerium. Mindestens 65 Millionen Dollar soll es in den Wahlkampf von Juschtschenko investiert haben. Spätestens nach dieser Wahl war das Land gespalten. Der Süden und Osten hatten sich für Janukowitsch entschieden, doch Juschtschenko richtete das Land ausschließlich nach Westen aus. Er begann, die russische Sprache zurückzudrängen und plante sogar einen NATO-Beitritt der Ukraine, eine Provokation für Russland. In den Beziehungen zum großen Nachbarn im Osten herrschte unter Juschtschenko Eiszeit. Blink Nummer 4. Gaslieferungen sind ein ewiger Zankapfel zwischen der Ukraine und Russland. Innerhalb der Sowjetunion waren Russland und die Ukraine durch zahlreiche Handelsverträge verbunden. Russland lieferte zum Beispiel billiges Gas, die Ukraine billige Maschinen. Als sich die Ukraine immer mehr dem Westen zuwandte, wollte Russland keine Vergünstigungen mehr gewähren. Daher kündigte Russland im Frühjahr 2005 schließlich an, für Gaslieferungen in die Ukraine künftig Weltmarktpreise zu verlangen. Es kam immer wieder zu Lieferstopps, weil die Ukraine nicht zahlte. Im Winter 2008-2009 floss zeitweise überhaupt kein Gas mehr durch die Ukraine nach Europa. Die deutschen Medien titelten reflexhaft: Russland dreht den Gashahn zu. Doch an der Entwicklung war die Ukraine mindestens genauso schuld wie Russland. Sie nutzte die Gasleitungen nach Europa von Anfang an als politisches Druckmittel. Russland war immer an einer gerechten Lösung für die Erdgasfrage interessiert. Der russische Konzern Gazprom stellte die Lieferungen an die Ukraine am 01.01.2009 ein. Eine Woche später kam es zu Gesprächen in Brüssel, bei denen Gazprom als Bedingung für weitere Gaslieferungen eine internationale Überwachung der Leitungen in der Ukraine einforderte. Dieser Idee stimmten alle anwesenden Parteien zu. Ein Dokument wurde vorbereitet und nach Kiew geschickt. Dort wurde es unterschrieben, aber erst nachdem umfangreiche Änderungen vorgenommen worden waren. Diese sahen unter anderem vor, dass von Seiten der Ukraine keine weiteren Schulden bei Gazprom zu begleichen wären. Natürlich unterzeichnete Moskau nicht. Es handelte sich schließlich nicht um das vereinbarte Dokument. Doch die deutschen Medien waren sich einig, wer das Abkommen platzen lassen hatte. Russland hält sich nicht an die Vereinbarung, lautete der Tenor. Der damaligen Ministerpräsidentin Timoschenko gelang es schließlich, die Krise in direkten Verhandlungen beizulegen. Doch dafür musste sie einen hohen Gaspreis akzeptieren. Einer der Gründe, warum sie später verurteilt wurde. Die Bevölkerung war mit der Politik von Juschtschenko unzufrieden und die Gaskrise verstärkte diese Unzufriedenheit zusätzlich. Es war Zeit für einen Wandel. Blink Nummer 5. Die Ukraine wurde gezwungen, sich zwischen Osten und Westen zu entscheiden. 2010 wurde Viktor Janukowitsch zum Ministerpräsidenten gewählt. Er entschied sich für einen ausgleichenden Kurs. Janukowitsch definierte die Ukraine wieder als Brücke zwischen Ost und West und erteilte dem NATO-Beitritt eine Absage. Er verlängerte unter anderem den Pachtvertrag von Sewastopol mit Russland. Im Gegenzug senkte Russland den Gaspreis. Doch die EU war mit der engeren Anbindung an Russland nicht einverstanden. Janukowitsch plante, sowohl der EU als auch einer Zollunion mit Russland beizutreten. Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung unterstützte diese Pläne. Doch der damalige EU-Kommissionspräsident Barroso erklärte im April 2011, dass eine Zollunion mit Russland nicht mit dem EU-Assoziierungsabkommen vereinbar sei. Daraufhin folgte eine ähnliche Aussage vom russischen Außenminister Medvedev. Die Ukraine musste sich also entscheiden. Da sich die wirtschaftliche Krise in der Ukraine weiter zuspitzte, entschied sich Janukowitsch für den Partner, von dem die meiste finanzielle Hilfe zu erwarten war, Russland. Der Ministerpräsident entschloss sich, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Diese Entscheidung gegen die EU, die in Wirklichkeit eine Entscheidung für Russland war, führte zu Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Der Euromaidan begann. Dabei ging es während der ersten Demonstrationswelle 2013 nicht ausschließlich um die politische oder ideologische Frage Ost oder West. Es ging den Demonstranten vor allem um ein besseres Leben, weniger Korruption, mehr Rechtssicherheit und eine gute Zukunft für die gesamte Bevölkerung. Um 4 Uhr am Morgen des 1. Dezember 2013 ging die Polizei brutal gegen die Demonstranten vor. Einige Stunden später füllte sich der Maidan mit Hunderttausenden von empörten Bürgern aus allen Altersklassen und Schichten. Mehrere Parteien schlossen sich den Protesten an, unter anderem die Partei Vaterland der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die zu dem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Auch die UDAR von Vitali Klitschko und die rechtsextreme Svoboda nahmen an den Protesten des Euromaidan teil. Blink Nummer 6. Nach dem Euromaidan eskalierte die Situation im Osten der Ukraine. Am 18. Februar 2014 eskalierten die Proteste, was zu 80 Todesopfern führte. 2 Tage später unterzeichneten die Konfliktparteien unter der Vermittlung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen einen Vertrag zur Beilegung der Konflikte. Janukowitsch sah diesen Plan als Niederlage an und flüchtete noch in der gleichen Nacht. Am Tag darauf wurde er von Demonstranten, die mittlerweile das Regierungsgebäude gestürmt hatten, für abgesetzt erklärt. Ein Übergangsparlament übernahm die Arbeit und begann sofort, den russlandfreundlichen Kurs von Janukowitsch zu korrigieren. In einer der ersten Amtshandlungen wurde Russisch als Amtssprache abgeschafft. Kurz danach wurde ein Gesetz entworfen, das den Status der Ukraine als blockfreien Staat aufhob und damit theoretisch einen NATO-Beitritt ermöglichte. Auch das EU-Assoziierungsabkommen, das die Proteste ausgelöst hatte, wurde kurz darauf unterzeichnet. Juristisch betrachtet handelte es sich bei den Ereignissen des Euromaidan um einen Staatsstreich, der allerdings durchaus im Sinne des Westens war. Daher wurde er in unseren Medien nicht als Staatsstreich, sondern als Revolution bezeichnet. Anschließend eskalierte die Situation im Osten der Ukraine. Die russische Minderheit fühlte sich von der neuen, nicht demokratisch gewählten Regierung im entfernten Kiew nicht repräsentiert. Diejenigen Kräfte, die in den deutschen Medien als pro-russische Separatisten bezeichnet werden, stürmten die Verwaltungsgebäude in Donetsk und Lugansk und riefen unabhängige Volksrepubliken aus. Die Regierung in Kiew reagierte prompt und ließ die Armee ausrücken, um die Gebiete zurückzuerobern. Das war aber nicht so leicht wie gedacht. Bis heute können sich die beiden Volksrepubliken behaupten und das Land befindet sich im Kriegszustand. Um diesen Krieg zu verstehen, müssen wir wissen, dass es sich bei beiden Gegnern nicht um homogene Gruppen handelt. Einzelne Parteien, Verbände und Organisationen stellen einen großen Teil der Kämpfer. Daher können weder Kiew noch die Führer der Volksrepubliken oder Moskau die Kampfhandlungen wirklich kontrollieren. Das macht es besonders schwer, Waffenstillstände einzuhalten und lässt die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen ansteigen. Obwohl Moskau seine Beteiligung an den Kämpfen von Anfang an abstritt, war für die deutschen Medien schnell klar, die Russen sind schuld. Blink Nummer 7. Die zweite problematische Region des Ukraine-Konflikts ist die Krim. Die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer hat eine besondere geopolitische Bedeutung. Sie gehört zur Ukraine, beherbergt jedoch die russische Schwarzmeerflotte und ist der einzige Zugang Russlands zum Schwarzen Meer. Die Krim hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Seit dem 18. Jahrhundert gehörte sie zu Russland. 1954 schenkte Nikita Chruschtschow sie der Ukraine. Da der Tausch innerhalb der Sowjetunion erfolgte, war das keine große Sache. Erst nach 1991 wurde die Krim zum Problem. Ähnlich wie Donetsk und Lugansk spaltete sich die Krim nach dem Euromaidan von der Ukraine ab. Im April 2014 kam es dort zu einem Machtwechsel, dessen genaue Umstände umstritten sind. Ein Referendum wurde durchgeführt, in dem sich die Bevölkerung mit 97% der Stimmen für einen Anschluss an Russland aussprach. Russland nahm den Antrag an und gliederte die Krim in einen feierlichen Akt ein. Daraufhin verhängten sowohl die EU als auch die USA Sanktionen. Die Frage ist, warum? Das Ergebnis des Referendums mit 97% der Stimmen für Russland ist vermutlich nicht lupenrein. Dennoch spricht einiges dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung einen Anschluss an Russland tatsächlich befürwortet. Doch das wird in den westlichen Staaten kaum beachtet. Für sie steht fest, Russland hat sich die Krim ohne Rücksicht auf Verluste gekrallt, sobald sich die Chance dazu ergab. Entgegen deutscher Medienberichte ist Russland nicht schuld an dieser Abspaltung. Es hat die Krim nicht annektiert. Juristisch betrachtet handelte es sich hierbei um eine Sezession, eine selbstständige Loslösung der Halbinsel Krim aus der Ukraine. Ob die internationale Gemeinschaft diese anerkennt, ist keine rechtliche, sondern eine politische Frage. Das hätten die Journalisten in Deutschland deutlich erklären müssen, anstatt Russland die Schuld für die Ereignisse geradewegs zuzuschieben. Noch eine andere Tatsache spricht dafür, dass Russland nicht der Drahtzieher hinter dem Machtwechsel auf der Krim ist. Zu einem frühen Zeitpunkt wurde von russischer Seite vorgeschlagen, der Krim einen Sonderstatus zuzuerkennen, sodass sie weder zu Russland noch zur Ukraine gehören würde. Der Vorschlag fand von Seiten der westlichen Medien und Politiker kaum Beachtung. Bis heute ist die Zugehörigkeit der Krim umstritten. Russland erkennt sie als eigenständigen Föderationskreis an, die Ukraine und der Westen halten sie weiterhin für ukrainisches Staatsgebiet. Blink Nummer 8. Unsere Medien berichten sehr russlandkritisch über die Ereignisse in der Ukraine. Wenn wir wissen wollen, was in anderen Ländern passiert, sind wir oft auf die Medien angewiesen. Was die Ukraine betrifft, sind allerdings die in den deutschen Medien verbreiteten Informationen wenig objektiv. Es wird Stimmung gemacht, nicht zuletzt durch Begrifflichkeiten. Personengruppen werden zum Beispiel pauschal als pro-russische Separatisten bezeichnet, obwohl viele von ihnen gar nicht an der Schaffung eines unabhängigen Staates interessiert sind. Der Präsident in Kiew wurde in der Berichterstattung oft als Interimspräsident bezeichnet, der auf der Krim hingegen als illegitimer Ministerpräsident. Dabei sind beide auf sehr ähnlichem Wege an die Macht gekommen. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Präsident in Kiew dem Westen genehm ist, der auf der Krim hingegen nicht. Doch nicht nur die Wortwahl bildet Meinungen. Teilweise werden auch Tatsachen verschwiegen oder verdreht, um Putin als den Bösen dastehen zu lassen. Als zum Beispiel Streubomben zum Einsatz kamen, eine Waffe, die international geächtet ist, wurde berichtet, dass sie in einigen Fällen auch von den Regierungstruppen der Ukraine eingesetzt wurden. Das ist richtig. Doch der Umkehrschluss, der sich hier aufdrängt, ist falsch, dass nämlich die meisten Bomben von den Separatisten geworfen wurden. Hierfür gibt es keine stichhaltigen Beweise. Auch beim Absturz des Fluges MH17 war für die deutschen Medien sofort klar, dass Russland schuld ist. Der Spiegel titelte »Stoppt Putin jetzt!« Bis heute gibt es keine Beweise dafür, dass das Flugzeug von Russland abgeschossen wurde. Nach dem Absturz wurde eine Waffenruhe in einem Umkreis von 40 Kilometern um den Unglücksort beschlossen, um einer unabhängigen Untersuchungskommission den Zugang zu ermöglichen. Die ukrainische Armee brach diesen Waffenstillstand und kaum einer fragte, warum. Blink Nummer 9. Putin ist nicht der Bösewicht, als der er dargestellt wird. Nicht nur Russland kommt in der deutschen Berichterstattung schlecht weg, auch der russische Präsident Putin wird zu Unrecht zum Bösewicht stilisiert, und zwar schon seit seinem Amtsantritt. Die Medien stempelten ihn aufgrund seiner ehemaligen Stellung als Geheimdienstdirektor von Beginn an als undurchsichtig und zwielichtig ab. Dass auch George Bush Senior vor seinem Präsidentenamt Chef der CIA gewesen war, interessierte hingegen niemanden. Putin hat in der Vergangenheit durchaus Rückgrat und Einsatz für westliche Werte bewiesen. Bei dem Augustputsch von 1991 quittierte er seinen Dienst einen Tag nach Ausbruch der Proteste, als noch nicht klar war, wie die Sache ausgehen würde. Putin stellte sich somit eindeutig auf die Seite Michail Gorbatschows. Er verzichtete auf Sicherheit und Privilegien und stand für seine Überzeugungen ein. Ein Ende der Sowjetunion, Freiheit für deren Völker und eine Öffnung zum Westen hin. Dass Putin zudem sehr viel Gutes für Russland erreicht hat, wird in den deutschen Medien gerne ignoriert. Während seiner Präsidentschaft hat sich das Leben in Russland stabilisiert und normalisiert. Die Sozialausgaben stehen mittlerweile an erster Stelle. Es wird mehr Geld für Bildung als für Verteidigung ausgegeben. Putin hat ein einfaches und funktionierendes Einkommenssteuersystem eingeführt und bemüht sich intensiv um die staatliche Förderung von Bildung und Wohnungsbau. All diese Anstrengungen und Erfolge werden in unseren Medien einfach verschwiegen, genau wie eine große Konferenz, die Putin im Jahr 2001 veranstaltete, um sich seinen Kritikern zu nähern. Er lud 3000 Teilnehmer in den Kreml ein. Dabei handelte es sich um Vertreter von Organisationen, die sich zum Beispiel mit der Situation in Tschetschenien oder den Menschenrechten in Russland befassten. Mehrere Tage lang sprachen Putin und seine Minister mit diesen Kritikern. Selbst wenn Putin positiv auf uns zugeht, interessiert es unsere Medien nicht. Vor allem zu Beginn seiner ersten Amtszeit setzte er sich eindeutig für eine Integration in die europäische Gesellschaft ein. Doch Vorschläge für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Wladiwostok bis Lissabon oder einen gemeinsamen Sicherheitsraum fanden kein Gehör. Blink Nummer 10. Europa hat der russischen Wirtschaft geschadet. Schlechte Presse ist noch das harmloseste Mittel, das der Westen gegen Russland einsetzt. Seit der Auflösung der Sowjetunion wird Russland vom Westen misstrauisch beäugt und zugleich wirtschaftlich ausgenutzt. Offiziell griff der Westen dem neuen Nationalstaat finanziell unter die Arme. Doch die Weltbank und der IWF stellten für ihre Hilfen viele Forderungen, die im Nachhinein kontraproduktiv waren. Damals war das Vertrauen in die neuen Freunde im Westen groß und der heruntergewirtschaftete Koloss ging auf fast alle Bedingungen ein. Privatisierung war die Devise, die kaum kritisiert wurde. Selbst Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt gestand im Jahr 2000 ein, dass damit einige wirtschaftliche und politische Krisen ausgelöst worden waren. Die Auflösung der sowjetischen Strukturen war extrem kompliziert. Wir können das am Beispiel der Landwirtschaft sehen. Die Bevölkerung hatte über Jahrzehnte gelernt, dass Privatbesitz von Land ein Todesurteil sein konnte. Wie kann man von solchen Menschen erwarten, plötzlich mit Begeisterung erfolgreiche landwirtschaftliche Betriebe zu gründen? Ja, der Westen hat Milliardenprogramme für Russland aufgelegt. Doch es geschah dasselbe wie bei den meisten Hilfsprogrammen. Die Gelder flossen schnell wieder in den Westen zurück. Entweder weil mit ihnen Schulden getilgt oder aber westliche Produkte gekauft wurden. Die Entwicklung Russlands von der Planwirtschaft hin zum kapitalistischen Teilnehmer am Weltmarkt hatte teilweise katastrophale Folgen für die russische Bevölkerung. Hinzu kommt, dass der Westen kein Interesse an einem wirtschaftlich starken Russland hat. Das Land ist ein riesiger Markt, in dem viele westliche Firmen großen Profit wittern. Russische Produkte wie Lasertechnik, Flugzeuge und Satellitensysteme werden jedoch gezielt boykottiert. Sie werden nicht zugelassen oder einfach nicht gekauft. Blink Nummer 11. Russland wird als politischer Partner nicht ernst genommen. Nach der Auflösung der Sowjetunion hatten wir die einmalige Chance, eine neue friedliche Weltordnung mit starken Partnern zu schaffen. Zunächst sah es auch ganz danach aus, als würde Russland gut in die Weltgemeinschaft integriert. 1992 erfolgte die Aufnahme in den IWF und die Weltbank. 1997 gab es ein Partnerschaftsabkommen mit der EU und die G7 wurden 1998 zur G8. Doch damit war leider keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe verbunden, wie sich bald herausstellen sollte. Dreh- und Angelpunkt der Problematik ist die NATO. Sie wurde explizit als Gegengewicht zur Sowjetunion gegründet. Mit deren Verschwinden sollte sich eigentlich auch die NATO erledigt haben. Doch stattdessen wurde sie erweitert und rückte immer näher an Russland heran. 1999 traten Polen, Tschechien und Ungarn bei. 2004 folgten Bulgarien, das Baltikum, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Und 2009 schließlich Albanien und Rumänien. Russland ist also mit einem ehemals feindlichen Bündnis konfrontiert, das sich zunehmend vergrößert. Hätten wir von der Ost-West-Konfrontation wirklich Abschied genommen, wäre Russland heute inklusive des Ostblocks Teil der NATO. Oder wir hätten uns eine ganz neue Sicherheitsstruktur ausdenken müssen. Doch dazu konnte sich niemand durchringen. Denn es liegt durchaus im Interesse der USA, dass Europa und Russland nicht zu enge Partner werden. Daher drängten sie Europa zu der nutzlosen Sanktionspolitik gegenüber Russland, die beiden Partnern mehr schadet, als dass sie irgendetwas bewirkt. Außerdem haben die USA ein Auge auf die ukrainischen Gasvorkommen geworfen. Die Ukraine verfügt über große Schiefergasvorkommen, die sich vor allem im umkämpften Ostteil des Landes befinden. Mit den neuen Fracking-Methoden können diese Felder angezapft werden. Langfristige Handelsverträge mit der EU und Russland würden da nur stören. Wir müssen dafür sorgen, dass die Interessen Dritter einem guten Verhältnis zwischen Europa und Russland nicht mehr im Wege stehen. Stattdessen sollten wir gemeinsam mit Russland für Frieden in der Ukraine und eine gute Zusammenarbeit sorgen. Es ist zum Vorteil aller, Russland als starken Partner zu haben. Das waren die Blinks zu Russland verstehen von Gabriele Krone-Schmalz. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Über Russland wird in den deutschen Medien zu kritisch berichtet. Die Ereignisse in der Ukraine sind voller Beispiele dafür, wie die Wahrheit verdreht wird, um das negative Bild von Russland und Präsident Putin aufrechtzuerhalten. Gefällt dir, was du hier hörst? Uns ist wichtig, dass du viel aus unseren Blinks mitnimmst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com.